Hallo und herzlich willkommen zur 104. Episode der Wechselzone Jungs. Mit dabei an meiner Seite der Mann, der jede Straße in Gießen laufen will wie kein anderer.
Hallo.
Der Adrian. Und auch noch mit dabei ist derjenige, der sich vom E-Bike überholen lässt, Thomas.
guten Abend.
Ja, ich bin auch wieder im Lande. Dazu kommen wir aber später.
Etwas angeschlagen wieder so, im Lande.
Wie war denn?
Bist dich etwas verschnupft an.
Ja, leider. Ja, leider hat es mich ein bisschen erwischt. Aber das Problem ist, ich bin nicht zu krank, um nicht in die Arbeit zu gehen. Und ich bin aber nicht so fit, dass ich jetzt hier irgendwie, kann ich auch jetzt schon sagen, den Halbmarathon in Bonn morgen, um das mal einzuordnen, laufen kann. Von daher habe ich da meine Absage leider erteilt und ansonsten kommen wir zu erfreulichen Sachen. Wie war denn eure Woche? Ich fange mal mit Adrian an, denn er ist ja wie kein anderer momentan in Gießen unterwegs. Was gibt's denn von der?
Ja, wie kein anderer in Gießen, stimmt schon, aber es gibt ja noch so ein paar andere, wie ich mitbekommen habe, die in Deutschland von Straße zu Straße unterwegs sind. Also man sollte echt nicht, also es kommt ja immer mehr in Mode, sagen wir mal so. Beziehungsweise hat sich auch ein bisschen jetzt hier bei uns in Deutschland etabliert, bei den Läufern von Hamburg über nach Köln, dann jetzt hier bis nach Gießen. Also gibt schon einige, die da auch unterwegs sind. Bei mir läuft es richtig gut und macht Spaß. Wobei die Woche nicht ganz einfach war mit Nachtdiensten, wenig Schlaf, aber ich habe es trotzdem durchgezogen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Am Sonntag steht noch eine Einheit in Gießener Herz, kann man fast sagen, Seltes Weg und alles drumherum. Wer sich in Gießen ein bisschen auskennt, dem wird Seltes Weg was sagen. Das kann man eigentlich nur am Sonntag laufen, weil ansonsten ist die Straße voll von Leuten und ich will mich da jetzt nicht irgendwie zum Clown machen oder jetzt irgendwie da jetzt zwischen den Leuten Slalom laufen. Genau, deshalb mache ich das morgen. Bei Strava kann man meine Einheiten sehen, also so, ich bewege mich so, Osten, Norden Gießens die ganze Zeit, läuft gut, macht Spaß, bekomme ich auch richtig, richtig guten Feedback diesbezüglich, so kann es weitergehen.
Hast du eigentlich einen Plan, wie lange die Aktion dauert, also wann du alle Straßen geschafft hast?
Keine Ahnung, nee, habe ich nicht. Ich lasse mich da auch gerne überraschen. Ich habe auch so Fragen bekommen, wie ob ich weiß, wie viele Straßen es sind in Gießen oder jetzt wie viele Kilometer das insgesamt werden und sowas. Das weiß ich alles nicht. Das muss ganz ehrlich sagen, ist mir auch nicht so wichtig, das zu wissen. Ich mache mir da diesbezüglich überhaupt keinen Stress. Ich weiß noch nicht mal, wie viel eine Etappe dann hat. Weißt du, wenn ich jetzt mal eine Etappe mir zurechtlege, irgendwie Tag vorher oder mal kurz davor, dann kann ich noch nicht mal wirklich sagen, wie viele Kilometer hat sie, weil ich mag sie wirklich oldschool-mäßig mit einer Landkarte und einem Stift und steckt sie einfach so ab, beziehungsweise mittlerweile rufe ich mir das in Gedächtnis. Ich habe anfangs mir tatsächlich eine Route irgendwie so gemarkert und bin dann mit der Landkarte dann gelaufen. Mittlerweile mache ich das auch so ein bisschen intuitiv. Ne? Ich markiere mir da, bis zu der Straße läufst du, und das ist dann meistens eine große Straße, so eine Hauptstraße in Gießen, und und dann markiere ich mir halt so, ne, von jeder Seite so irgendwie bis zu der Straße und bis zu der Straße und so, das alles musst du ablaufen. Und dann versuche ich das mir alles gut zu merken und dann, und das klappt alles wunderbar, aber so langsam bin ich wirklich drin, muss man wirklich sagen, also das läuft.
Am Anfang war es ja noch ein bisschen schwer für dich wahrscheinlich, so die Strecken und so alles, aber man kommt immer besser rein, wenn man das öfters macht, willst du damit auch so sagen?
Auf jeden Fall, definitiv. Plus, was natürlich dazu kommt, ist, dass ich mich halt in Gießen auskenne. Ne? Also ich lebe ja schon seit langer Zeit hier bei Gießen und bin ja oft genug da. Nichtsdestotrotz gibt da ja, bis jetzt habe ich schon einige Ecken jetzt kennengelernt, wo ich noch nie in meinem Leben war. Gerade so Wohngebiete, wo man irgendwie, keine Ahnung, nie war, weil man da jetzt irgendwie keinen kennt oder so. das ist schon auch relativ spannend und so, dass ne, da jetzt irgendwie irgendwo in Gießen zu sein, wo man denkt, okay, kenne ich gar nicht, war ich noch nie, interessant. Ja, und heute haben wir Samstag, heute hatte ich eine relativ kurze Einheit von knapp 12 Kilometer, meine ich, waren es. Und zwar in Schiffenberger Tal, Lukas wird es kennen, da wo der jetzt im Frühjahr der Halbmarathon, der 10er starten am Philosophicum an der Uni, da war ich unterwegs und da ist eine ziemlich, eine große Hauptstraße, die mehrere kleine verbindet, die ist komplett aufgerissen und komplett gesperrt und das war schon etwas tricky, da drum herum zu laufen, also ich musste schon tatsächlich über Unigelände das Ganze irgendwie umlaufen, weil die Straße ist komplett aufgerissen. Also ich dachte, vielleicht kann ich da irgendwie über die Baustelle, ich habe auch kurz gedacht, irgendwie über den Zaun zu klettern, aber das hätte nichts gebracht, weil diese Baustelle ist riesig. Aber irgendwie habe ich mich da durchgeschlängelt. Und das war so die, das war mein achter Tag, wo ich die Straßen in Gießen ablaufe und so die erste Schwierigkeit, die da auf mich zukam.
Ja, auf jeden Fall wird es uns noch ein paar Tage begleiten, denn ein paar Straßen hast du ja noch, hast du gesagt, oder ein paar Abschnitte, sagen wir mal.
Es ist noch einiges, was zu laufen ist. Aber wie gesagt, ich stress mich da nicht. So im Schnitt sind die so zwischen 14 und 15 Kilometer lang, die Etappen, die ich da immer ablaufe. Das passt so ganz gut in den Kram, so von der Zeit. Das ist immer so, bewegt sich so zwischen 1:10, 1:30, so um den Dreh. Das passt soweit und wird noch paar Episoden lang werde ich davon hier noch berichten.
Ja, und im großen Finale werden wir dich auch nochmal ein bisschen befragen.
Genau. Ich lasse mir vielleicht fürs große Finale, lasse ich mir vielleicht noch was einfallen.
Läufst du nochmal einmal komplett um Gießen rum?
Nee, aber vielleicht deutlich länger.
Okay. Gut, Thomas, gab es irgendwelche E-Biker in der letzten Woche?
Ich habe alle gemieden. Es war ja schlechtes Wetter.
Oder der Heuschnupfen oder der nicht vorhandene Motor.
Nee, auch viel auf der Rolle unterwegs gewesen. Nee, ich hatte ja, letztes Wochenende oder letzte Woche insgesamt war ein bisschen länger nochmal unterwegs, schon lange eigentlich auch keinen Ruhetag mehr gemacht und dann hatte ich Montag, glaube ich, nochmal so eine VO2-Max-Einheit auf der Rolle gemacht und dann Dienstag nochmal 800er gelaufen und irgendwie war ich dann Mittwoch relativ durch und mein Training Peaks hatte mir auch schon irgendwie seit ein paar Tagen gesagt, vielleicht braucht dein Körper mal einen Tag Ruhe und den habe ich ihm dann Mittwoch mal gegönnt und ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass ich dann Donnerstag nochmal draußen irgendwie so ein paar Intervalle fahren kann mit dem Koppellauf nachher, aber wurde dann irgendwie wieder so kalt auf einmal, die Sonne war weg und dann habe ich dann das Radtraining auch wieder auf die Rolle verlagert. Und ansonsten, was war diese Woche? Ich bin diese Woche nochmal ein bisschen weiter gelaufen, irgendwie 26 Kilometer Einlauf. Ich glaube, das habe ich jetzt schon seit 2017 nicht mehr gemacht, soweit. Aber ansonsten, wie immer, nichts Wildes und keine E-Biker.
Ja, wir haben dich, Lukas, bei der E-Bike, bei letzter Episode haben wir gerade, gerade zu dem Thema haben wir dich vermisst.
Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich konnte ja dazu nichts sagen, deswegen, Adrian hat mich schon gefragt, ob ich das gehört habe und ich hatte es gehört. Ich war auch schon 3-4 Mal dran, irgendwas Doofes zu schreiben, habe es mir dann aber verkniffen und dann habe ich gedacht vorhin, ich mache mal eine coole Einleitung, die passend ist. Wie die Stammhörer bemerkt haben, war ich bei der letzten Episode nicht dabei. Wahrscheinlich, glaube ich, meine erste, die ich überhaupt nicht mitgemacht habe. Ich habe mir mal ein wenig Urlaub gegönnt. Das brauchte ich auch, ehrlich gesagt, weil ich war ganz schön durch von den auch von der Arbeit gerade. Also sau viel Überstunden und so. Also ich will auch gar nicht zählen, wie viel ich eigentlich jetzt hier seit Anfang des Jahres schon gemacht habe. Ich habe manchmal so das Gefühl, mein momentaner Alltag besteht aus Laufen und Arbeiten. Hin und wieder auch mal ein bisschen Schlaf. Deswegen kam dieser Urlaub sehr, sehr gelegen. Der war auch eigentlich sogar noch vor dem Hamburg-Marathon schon gebucht. weil das war ein Geschenk an meine Freundin mit dem Harry Potter Theater, ja, was ich jetzt hier, oder kommen wir später nochmal dazu. Ja, mein Training verlief eigentlich eher so, dass ich am Dienstag, am Mittwoch, Quatsch, am Montag hatte ich eine Intervalleinheit, die ich eigentlich sehr ja, auch genossen habe von der Geschwindigkeit, beim Halbmarathon-Tempo. Ich dachte, ich werde den Marathon mal so mit einer 4,05 oder 4,10 oder irgendwas dazwischen mal so angehen. Dementsprechend bin ich doch ein bisschen flotter angelaufen, als ich wollte. Also versucht da ein bisschen runterzuschrauben, aber ich weiß nicht. Thomas, kennst du das? Wenn man so jetzt Intervall läuft und man läuft einfach zu schnell, obwohl man eigentlich viel langsamer laufen sollte? Oder was heißt viel zu schnell? Also ich bin jetzt 4 oder 3,58 gelaufen, anstatt eine 4,05 oder 4,10.
Ja, wobei das ja jetzt nicht so krass unterschiedlich ist, oder?
Weiß ich nicht, was sagt denn der Coach dazu?
Ja, je nachdem, was da jetzt tatsächlich jetzt so das Ziel war, ne? Weil wenn du jetzt wirklich so versuchst, jetzt irgendwie deine Marathon-Pace jetzt irgendwie einzuprägen, ne? Du bist ja jetzt quasi schon fast kurz vor dem Marathon so rum, dann ist es schon, glaube ich, besser, wenn du tatsächlich versuchst, auch deine Marathon-Pace zu laufen, ne? Und um einfach auch so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, ne? Und da ist es auch wichtig, die Zeit so ein bisschen im Auge zu behalten und damit du, ne, auch die richtige Pace halt hast, ne? Es geht einfach darum, das einzuschleifen. Und wenn du jetzt irgendwie knapp unter 4 läufst, ist es im Endeffekt jetzt auch nicht deine Marathon-Pace.
Nein, das stimmt. Ja, ich hatte es dann hinten raus, merkt man es dann halt doch schon ein bisschen mehr, wenn man jetzt mal so 3 Minuten Pause hat und dann läuft man halt. Es ist halt auch manchmal ein bisschen das Problem, dass man, wenn ich jetzt mal so meine Intervalle hier so laufe, dass ich meistens nicht auf einer geraden Fläche laufe, sondern oft auch mal gehst du ein bisschen bergauf oder bergab. Kann auch ein bisschen damit was zu tun haben. Also ich finde eher das Bergablaufen bei Intervallen schwieriger als das Bergauflaufen, weil da strengt man sich halt ein bisschen mehr an und andersrum, wenn man es runterläuft, dann lässt man es ein bisschen gehen und dann, weißt du, ich meine, dann geht die Zeit doch eher weiter nach hinten. Ja, nichtsdestotrotz war ich mit dem Training eigentlich zufrieden. Am nächsten Tag hatte ich noch ein bisschen Regenerationslauf, habe ich auch ganz locker ein bisschen easy angehen lassen, hinten raus nur gar noch ein bisschen langsamer gemacht, weil ich dachte, na, das ist jetzt alles mal so ein bisschen eine lockere Woche für den Halbmarathon.
Aber
Sonntag.
wann war dein Zehner nochmal?
Der war vor 2 Wochen.
War das ach, vor 2 Wochen war das, okay,
Ja, also
ne. Sonst hätte ich okay, gut, alles
ja.
gut.
Ja, und dann am Mittwoch habe ich schon so ein bisschen, Mittwochabend habe ich so ein bisschen gemerkt, irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Ich hatte immer so ein bisschen Druck im Ohr beim Autofahren und mir so ein bisschen Halskratzen und so. Und dann natürlich am nächsten Tag aufgewacht und beim Schlucken Schmerzen gehabt, also Ohrenschmerzen dann die nächsten 2 Tage quasi gehabt. Dementsprechend war auch halt alles so ein bisschen, ja, ein bisschen auf Eis gelegt. Ich hatte auch dem Coach dann Bescheid gesagt, dass es erstmal nicht geht und hoffentlich einfach, dass bis Samstag es klappt, dass es mir dann wieder besser geht, dass es vielleicht nur so ein kurzes Ding ist, aber na, bis heute hat sich eigentlich an diesem Zustand nichts geändert, außer dass die Ohrenschmerzen weggegangen sind, aber ja, also beim Schlucken habe ich jetzt auch keine Probleme mehr, aber ich, ja, wie man so ein bisschen hört, bin ich ein bisschen verschnupft. Aber ja, hin und wieder mal so einen trockenen Husten. Ich versuche so viel wie möglich zu trinken. Und, ja, nochmal heute mit dem Trainer kurz geschlossen und das bringt einfach nichts. Sonst man macht es eher ein bisschen schlimmer, als jetzt wahrscheinlich überhaupt da jetzt den Lauf da mitzumachen. Will ich wahrscheinlich noch länger ausfallen im Endeffekt, als will ich jetzt hier noch überhaupt eine richtige, gescheite Leistung zu bringen. Ja, und dementsprechend habe ich das dann halt auch abgesagt und das war dann da somit meine Trainingswoche. Nur 2 Tage, aber gut. Ja. Vielleicht will mir mein Körper auch was sagen, geschuldet der letzten Monate.
Ja, du hast ja schon ordentlich trainiert, ne? Du, vor allem, du bist ja jetzt in Bereichen gewesen, die du so, ja, so zum ersten Mal so erreicht hast, ne? So von deutlich über 80 Kilometer und so.
Ja.
Da hattest du ja so in der Vergangenheit noch nie. Ja.
Ja, das stimmt. Da bin ich auch eigentlich auch glücklich drüber, dass man das jetzt so bis jetzt alles gut geklappt hat. Und natürlich hat der Körper auch ein paar ja, ich sag mal so, Anzeichen dir gesendet, wo du es vorher noch nicht kanntest. Also ich kann es mal hier so ein bisschen sagen, ich glaube, das habe ich aber nur keinen gesagt, dass ich eigentlich hin und wieder mal so ein bisschen Schmerzen in der Leiste oder im Hüftbeuge hatte. Da aber immer versucht, ein bisschen mit denen und ja, soweit es ging, auch mal mit der Black Roll die Oberschenkel mal ein bisschen wieder durchzukneten oder die Adduktoren. Es ging jetzt auch wieder weg. Also es ist halt auch alles ein bisschen anstrengender, als man es vorher gewohnt ist, ja, wenn man vorher noch nicht so viel Zeit investiert hat, wie man momentan. Aber das Ziel rückt immer näher. Es sind jetzt, glaube ich, noch ab nächste Woche 2 komplette Trainingswochen und dann nochmal halt die Tapering-Phase. Ja, und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt. Ich hoffe auf jeden Fall eine neue Bestzeit. Das wird mir auf jeden Fall erstmal reichen. Nichtsdestotrotz habe ich ja noch mal ein 3-Stunden-Ziel ausgegeben. Beziehungsweise ich würde schon gerne die 2,57, also deutlich unter 3, wäre ganz cool. Ich werde alles dafür tun. Habe ich auch den Jungs schon gesagt vor der Sendung. Und ja. Ich muss mir unbedingt noch Armlinge kaufen. Ich werde alles dafür tun. Schönen Gruß an Uwe, der meiner Freundin gesagt hatte, ich soll mir die Beine rasieren.
Genau, das macht auch schneller.
Ja, genau. Gut, ach so, ja, nochmal ein kleines, jetzt mal so, das war mein Training, ein kleines Update. Den Jungs habe ich so ein bisschen auf dem Laufen gehalten. Meine Freundin hat sich ja bei Canyon ein Rad bestellt. Das, glaube ich, ist schon über einen Monat her und da ist es immer noch nicht. Da haben sie mir auch alle beide bestätigt, dass es eigentlich ja, das normale Ding ist. Ja, bei Canyon ein bisschen so.
Wobei, da hatte ich Glück, ne? Also ich habe meinen bekommen. Also das ja. Ging reibungslos. Also da kann ich überhaupt nicht meckern.
Aber man hört ja so auch einiges.
Ja, klar, das sowieso.
Ja, also ich sag mal so, wenn es auf Lager steht und dann heißt, dann wird man immer weiter vertröstet und vertröstet, weißt du, und dann, da wir ja auch hier in der Nähe wohnen und dann eigentlich gesagt haben, wir können es auch holen, ja, auch bei euch im Lager, das ist auch kein Problem, das ist auch bei uns um die Ecke, aber da wirst du halt quasi immer abgewürgt, nee, das geht nicht, das darf man nicht und sonst was, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dementsprechend ist jetzt das Update, dass wir einen Termin gesagt bekommen, das nächste Woche, bin ich mal gespannt, da ich Nachtschicht ist ganz gut, da werde ich auch da sein, falls es kommen sollte und ja, da freuen wir uns, aber ja, wie ich den Jungs auch schon sagte, Canyon hat sich vielleicht eventuell ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten.
Ja, aber hoffen wir das
Beste. Ja, das wird auf jeden Fall kommen und ja, ich sag mal so, nächste Woche ist ja Canyon Day, da könnt ihr gerne mal nach Koblenz kommen und ja, mal ein bisschen Canyon bewundern und eventuell ein paar Schnäppchen da ergattern. Da gibt es viele Sachen, Fahrräder, Ausrüstung und sonst etc., was so alles wird dann quasi ein bisschen verscherbelt, sagen wir es mal so. Ja.
Ja. Noch zu deinem Training ganz kurz. Was ich irgendwie ganz lustig fand, dadurch, dass du ja in London gelaufen bist, hatte man so den Eindruck, war wirklich der ein oder andere auf Strava ganz schön verwirrt, weil du hast ja dann auch teilweise Fotos dazu gemacht, dass du dann wirklich in London gelaufen bist, weil normalerweise kennt man ja im Moment die London-Läufe nur von Zwift aus. Und das war schon teilweise ganz witzig zu beobachten. Dann,
ne? Ja, ich habe auch... Ich habe auch so 1-2 Nachrichten bekommen, wo dann auch hier, ich habe ja so selber ein bisschen Zweifel sehen wollen mit meiner ersten Laufeinheit, wo ich dann Zwift oder Real geschrieben habe, weil es einfach auch so, ich hatte leider nicht mehr allzu viel Zeit vor der Reise nochmal das zu recherchieren, wo man da ungefähr langlaufen müsste und ich hätte jemanden gebraucht, der mich von hinten quasi fotografiert, damit ich so ein Läuferbild mache, wo ich zum Beispiel über die London Bridge laufe oder sowas oder am Big Ben vorbei, das gibt's ja da auch. Wäre ganz cool geworden, wenn man so von hinten halb oben so ein cooles Foto gehabt hätte, ne? Aber leider hätte man dann noch jemanden gebraucht und ja, der Big Ben ist ja auch leider so ein bisschen eingepackt. Aber ja, da können wir auch gerade mal ein bisschen zu der Reise kommen, die eigentlich so ganz cool geplant war. Wir hatten das halt ohne Frühstück gebucht, weil man, also ich habe im Vorfeld gehört, man kann da gut frühstücken gehen. Und ich habe mir das so vorgestellt, wenn man frühstücken geht, dann geht man in irgendwelche coole Bars oder irgendwelche coolen Restaurants, die morgens richtig geiles englisches Breakfast anbieten oder sowas. Aber ja, es hat sich ein bisschen herausgestellt, dass Engländer so ein bisschen auf ihre Ketten stehen. Also die haben da eine Kette nach der anderen, die überall ihr Frühstück angeboten haben, und das, was ich so ein bisschen erhofft habe, hast man fast gar nicht gefunden. Und ja, dementsprechend hatten wir immer so ein bisschen Probleme mit dem Frühstücksfinden, weil wir gerade die Ketten nicht unbedingt wollten. Ne? Einmal sind wir auch in eine rein, die war auch sogar eigentlich ganz lecker, aber ich sag mal so, mein englisches Breakfast habe ich nirgendwo richtig bekommen. Ja, und dann hatten wir noch ja, also Essen gibt's ja grundsätzlich jede Menge und auch richtig gutes Zeug. Da gibt's ja auch genug, wie soll ich sagen, nicht Ausländer, sondern Immigranten, keine Ahnung, wie sagt man so. Also es gibt ja verschiedene Essen da. Also man gibt ja von allen Richtungen, und es gibt ja auch viele Inder da und so. Also es gab wirklich richtig cooles Essen, was man abends, wo man hingehen konnte. Wir waren an einem Tag, am Samstag hatten wir uns den London Pass geholt und da haben wir halt die ganzen Sehenswürdigkeiten gemacht. Das ist, der kostet so $65 und dann kannst du ja, so ziemlich fast alle Hauptsehenswürdigkeiten machen. Das haben wir dann an dem Samstag halt gemacht und da sind wir auf The Shard gegangen, was so mit der größten Plattform da oben ist. Wir sind da oben angekommen und da war einfach eine Bar und die Leute haben vor den Fenstern überall sich hingesetzt und gecampt und dann gegessen, also getrunken und Snacks, also es war wie eine Party da oben. Also wir waren da, glaube ich, 10 Minuten, sind wir wieder runter. Ich wollte eigentlich nur mal ein bisschen so die Aussicht genießen, aber da irgendwo mal an ein Fenster zu kommen, das war fast unmöglich. Also das war auch so, wie man so aus dem Fernsehen kennt, da waren die ganzen Londoner so richtig aufgetakelt, sind sie da oben rumgelaufen. Also hier ist irgendwas falsch, weißt du, wenn du für 40, also der normale Eintritt kostet so um die $40 da hochzufahren. Also da, ich weiß nicht, na gut, vielleicht verdienen sie auch alle ganz gut. Ja, wie ich schon sagte, so ein paar Sehenswürdigkeiten, was ich eigentlich ganz cool fand, so architektonisch gesehen, war hier die St. Paul's Cathedral, war richtig cool. Ja, wir waren auch, also von außen kannst du das ganze Zeug eigentlich auch umsonst machen, also ist das nicht, wenn du unbedingt rein willst. Ansonsten London sehr, sehr überlaufen, muss man natürlich sagen. Und dann hatten wir noch das Highlight, das Geschenk meiner Freundin war hier das Harry Potter Theaterstück, sozusagen der 8. Teil von Harry Potter, und der war echt richtig, richtig geil. Also ich habe richtig, 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 richtig viel Geld bezahlt, aber hat sich auch gelohnt. Also es kommt auch
Könntest, ganz kurz Zwischenfrage, könntest du was damit anfangen? Hast du die anderen Harry Potter Folgen gesehen?
Ja, ich habe sie alle gesehen. Ja, also okay. Ich bin da jetzt
da wäre ich schon draußen.
Okay. Ja, das ist natürlich dann ganz, ganz schlecht. Aber ich bin da nicht unwissend reingegangen. Ich mag die auch eigentlich ganz gerne. Ich bin jetzt nicht so der Harry Potter-Fan, oder Fanboy, dass ich da jetzt. Ich habe es genossen, was ich da gesehen habe. Und ich weiß nicht, Thomas, bei deinen Kindern durften die schon Harry Potter gucken?
Ja, ich weiß gar nicht, ob meine Kinder schon alle Teile gesehen haben, aber meine Frau ist auch großer Harry Potter-Fan. Hier, wobei der 8. Teil ist doch, glaube ich, also es gibt doch 9 Filme, oder?
Nee, ich glaube, es gibt. Es gibt, glaube ich, 6 oder 7 Bücher. Weißt du, da fängt schon an. Ja. Also es gibt, glaube ich, 7 Bücher und es gibt aber 8 Filme, weil der letzte in 2 Filme aufgeteilt. Also der letzte gibt es ja 2 Teile auf jeden Fall. Ja. Und aber so von den Büchern her, die nächste Reihenfolge ist dann eigentlich quasi das Theaterstück. Ne? Und das.
Also das ja. Erzählt quasi das, was man im Film nicht mehr sehen kann.
Ja, genau. Du siehst ja in den Filmen, falls du die gesehen hast, siehst du ja den Schluss sozusagen und da, genau da schließt das Theaterstück halt an. Also was man so am Ende von Harry Potter vom letzten Teil sieht, wird da halt quasi wieder aufgegriffen und dann geht's halt da weiter. Und ja, das fand ich ganz cool. Ich hatte so ein bisschen, wir hatten so ein bisschen Bedenken wegen Verstehen und so, aber britisches Englisch ist eigentlich immer das, ich sag mal, sauberere Englisch, das versteht man eigentlich ganz gut und wir hatten eigentlich.
Ja, du warst ja nicht in Texas.
Ja,
du warst in England.
Und ich war auch nicht in Australien, da sind sie auch manchmal. also es war halt, also am Anfang war es recht leise, also ich habe gedacht, oh Mann, wir waren so in der 2. Ebene, sag ich mal, nicht unten, sondern gingen halt nochmal 3-mal hoch sozusagen, wir waren so in der 2. Und da hat man eigentlich, aber da, irgendjemand hat wahrscheinlich gesagt, den Hauptdarsteller, weil der war echt leise, dass der ein bisschen lauter reden soll, weil das war wirklich ein bisschen leise. Später ging es einigermaßen. Aber wie gesagt, wir hatten da sehr viel Spaß. Es ist halt ein Stück, das geht insgesamt 5 Stunden und das ist halt auf 2 Stücke aufgeteilt. Natürlich mit Pause wohlgemerkt, jeweils einmal da drin. Und wir waren halt am Donnerstag einmal und am Freitag einmal und ja, das war halt aber auch. Ja, war halt echt cool. Das Theater an sich war auch richtig, ist richtig alt und auch so erhalten geblieben und ich fand es echt richtig cool. Und ja, wie gesagt, eine Empfehlung für alle Harry Potter-Fans, das zu machen, aber es kommt auch 2020, kommt es auch nach Hamburg, in Deutschland halt. Nur mal hier okay. Als kleiner Tipp.
Also Thomas, Geschenk an deine Frau. Ja. Merkt ihr schon.
Ich google gerade parallel.
Hast du eigentlich, Thomas, hast du eigentlich Harry Potter Filme gesehen? Guckst du das?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Okay. Und okay, also hättet ihr jetzt über Star Wars gesprochen oder so, aber Harry Potter, gut, ich habe ja die ersten 2 oder 3 gesehen und da
ja,
so,
ja gut, das sind
so
halt,
bruchstückhaft.
Es wird halt erwachsener später, das muss man zu sagen. Also wenn du jetzt so die ersten guckst, sind sie ja Kinder und später sind sie halt wirklich schon ein bisschen älter und dann wird es auch ein bisschen düsterer, sagen wir es mal so. Nochmal so viel dazu. Nochmal ein kleiner Einblick in Harry Potter. Das gibt es ja da überall so ein bisschen, die ganzen Drehorte. Wir waren auch so in einem Markt. Ich habe leider jetzt den Namen vergessen. Das ist halt die Winkelgasse sozusagen. Da sind wir ein bisschen rumgelaufen. Und dann gibt es halt noch dieses Gleis 9¾ am King's Cross. Da sind wir auch hin. Und wir, ich habe schon mal vorhin gesagt, nee, das ist also nicht bei den Gleisen, weil da musst du ja bezahlen. Das ist auf keinen Fall. Und dann gucken wir so rechts und da war eine Riesenschlange. Und da ist halt einfach nur so ein, wie so ein Einkaufswagen oder wie so, nicht so ein Einkaufswagen, so ein Kofferwagen, der in, so halb in der Wand drin ist. Das ist halt von dem ersten Teil, wo du so da rein und da kannst du halt Bilder machen. Und da war eine Riesenschlange mit Leuten allen Altersdurchschnitten, mit Asiaten und ja, Omas standen da und kleine Kinder, alle nur um Bilder zu machen. Wie sie da halt mit dem Wagen in die Wand reinfahren sozusagen. Ja, wir haben einfach nur mal ein paar Fotos gemacht, sind halt weiter. Ich habe mir ein bisschen so die Schlange gefilmt, weil die echt richtig lang war. Nur für ein Foto zu warten, finde ich es eigentlich echt krass. Aber ja, so viel zu Harry Potter. Kommen wir mal zu den Läufchen, weil die waren also eigentlich auch das Highlight, zumindest auch für diesen Podcast gesehen. Ich hatte halt einen Lauf, den wollte ich so ein bisschen um die Themse herum, wo halt so die ganzen, also in der City sozusagen drinne, wollte ich halt machen. Den habe ich in Deutschland schon geplant gehabt, mir auf die Uhr gemacht, aber eigentlich brauchte ich es nicht. Ich habe in den ersten 2 Tagen eigentlich schon so ein bisschen herausgefunden, wie das funktioniert. Ich hatte mir überlegt, ob ich über die ganzen Brücken, weil ich glaube, da gibt es 8 oder 9 Brücken, wo man über drüber kann. Da habe ich überlegt, ob ich das mache, aber ich habe es ganz, ganz schnell verworfen. Also ich bin über die London Bridge und dann bin ich halt runter und dann bist du halt an der Themse entlang und also ich bin Donnerstagmorgen gelaufen um 8 Uhr und da ist einfach so voll gewesen. Das ist das, was Adrian gesagt hat, wenn du in Zeltas Weg ja, um 14 Uhr lang läufst, war da 8 Uhr morgens los. Aber das richtig Geile, was ich hier auch geil finde, ist, ich habe es erstmal gar nicht gecheckt, weil am ersten Tag, wo wir da rumgelaufen sind, da gibt es Leute, die laufen mit Rucksäcken. Ständig Leute mit Rucksäcken. Ja, ich dachte, was geht denn da mit denen an? Warum laufen die jetzt mit Rucksäcken hier rum? Bis ich irgendwann vor einer rumgelaufen bin und die hat dann angehalten, so, die ist ein Stück vor mir gelaufen, die hat dann angehalten und ist links ins Büro rein. Also haben die quasi ihre Arbeitsklamotten da drin. Und die laufen dann quasi zur Arbeit und haben hinten ihre Klamotten drin und vielleicht was zum Duschen. Wenn sie wahrscheinlich eine Arbeit haben und ja, eigentlich eine coole Sache da in London. Saumäßig viele Leute, die zur Arbeit laufen.
Ja, man kommt sich dann so hinterweltlerisch vor, ja. Ne? Dass man
das sonst aber, nicht kennt. Ja, ich habe auch bei dem Lauf, also das ging ja dann am London Eye vorbei und dann läufst du quasi am Westminster Abbey vorbei, am Big Ben. Also das ging alles. Also es war halt, die Leute machen die Platz. Also wenn sie dich sehen natürlich. Wenn du von hinten läufst, dann sehen sie dich halt nicht. Aber so die Leute, die jetzt dir entgegenkommen, die machen dann auch Platz. Und dir kommen auch oft Läufer entgegen. Da bist du halt nur einer von vielen. Ne? Ich glaube, wenn du Zeldas Weg, wie der Adrian jetzt morgen laufen will, wenn das irgendwie montags machst, dann gucken dich alle wirklich dumm an, weil du einfach der Einzige bist. Und ja, dann bin ich auf der anderen Seite gelaufen und ich habe ein Video machen müssen. Ja? Weil es war schon ständig so. Aber ich habe es Adrian geschickt und du kannst ja bestätigen, so viele Radfahrer. Also das war, die haben extra eine Spur mitten in der Stadt einfach nur für Radfahrer. Und das, da, also die fahren alles, ja. Die fahren von Klapprad bis Canyon oder Cannondale habe ich auch gesehen. Also die fahren echt alles. Also saumäßig viele Rennräder unterwegs. Auch hier alles mit Rucksäcken. Also wahrscheinlich auch Leute, die arbeiten und so. War sehr beeindruckend, ja. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das überhaupt so möglich ist. Und die haben dann extra wirklich so wie so ein Streifen, wo sie dann halt stehen und wenn sie über die Straße müssen, weil sie auf die andere Seite müssen, dann stehen die da und warten, bis die Autos anhalten und dann, wie so Fußgängerampel, fahren die dann rüber. War sehr interessant, ja. Hatte ich viel gelernt bei dem Lauf. Ja, und den zweiten Lauf, ich hatte mir dann überlegt, was kann man machen. Was ich natürlich ganz gerne mache, wie man auch von anderen Folgen weiß, laufe ich ganz gerne zu irgendwelchen Stadien und schaue die mir an. Ich habe geguckt, was so in der näheren Umgebung ist. Es gab das Stadion von Tottenham, das war glaube ich so um die 10 Kilometer auf einer Seite. Dann Wembley, was man auch ganz gut kennt, das waren hin und zurück 18 Kilometer. Der Trainer hat mir so ein bisschen schon gesagt, dass es nicht so viel sein soll, da ich am Anfang der Woche schon ziemlich viel reingehauen hatte. Ja, dann habe ich gesehen, dass das Stadion von Arsenal ungefähr 6 Kilometer weg ist. Dann dachte ich, na, läufst du dahin, ist ja auch ziemlich neu. Ja, bin halt auch dahin gelaufen. Hab's kurzfristig gemacht, weil ich vorher noch keinen Plan hatte, wo ich hinlaufen möchte und hab's dann wieder über Komoot gemacht. Und so oft ich auf Komoot draufgehauen habe, muss ich jetzt mal sagen, die haben richtig, richtig abgedatet und es ist auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die in der Stadt laufen, wo sie sich nicht auskennen. Denn ihr wart beide noch nicht in London, oder?
Nee.
Liverpool Street wird denjenigen was sagen, die zumindest schon mal in London waren. Also da geht der Punk ab, da sind hier Büros und Banken und sonst was. Also das ist auch ein Bahnhof und ich habe das alles nicht so, wir sind da zwar angekommen, aber ich habe das alles nicht so wahrgenommen und als ich dann da vorbeigelaufen bin, ich musste gehen. Also es ging einfach nicht. Das waren so viele Leute, auch wieder ziemlich früh losgelaufen. Diesmal war ich um 8 Uhr, halb 8 unterwegs und trotzdem, also ich bin dann irgendwann auf die Straße ausgewichen und bin dann da ein bisschen so näher, so nah wie möglich am Bürgersteig gelaufen, damit mich keiner umfährt. Das ging gar nicht. Also da überhaupt zu laufen, das war echt, echt krass. Also das hätte ich. Und dann war da halt auch eine Baustelle und ich konnte gar nicht auf die Straße, wo die mir Komoot eingezeichnet hat. Dann bin ich einfach geradeaus weitergelaufen und dachte, naja, dann wollte ich schon mein Handy rausholen und dann dachte, Route wird angepasst, laufen Sie, keine Ahnung, 200 Meter in die Richtung und dann links, so sage ich jetzt mal. Und dann habe ich dann mal Handy rausgeguckt und die hat echt die Tour angepasst. Ja? Die hat extra einen Umweg quasi dann gemacht für mich, was ich die ganze Zeit wollte. Weißt du, wenn du dich verläufst, dass die dann extra einen neuen Weg für dich planen. Dass du nicht sagst, alle 200 Meter drehen sie oder sie haben die Route verlassen. Ja? Das machen die nicht mehr. Das finde ich ganz cool. Dass die sich dann quasi einen neuen Weg suchen, wie jetzt ein normales Routengerät im Auto auch machen würde. Ja. So viel zu Komoot. Dann hätte ich mich natürlich, wie es anders sein, nicht sein konnte, mich beinahe überfahren lassen, weil ich, muss man sagen, es gibt sau viele Kreuzungen, ja, es war auch eine dumme Strecke eigentlich zu laufen, weil ich musste oft anhalten und auf Ampeln warten und sonst was und auf der einen Seite war halt normaler Weg, wie jetzt auch zu so einem Einkaufszentrum, sag ich mal, so links, ich habe natürlich nach links geguckt, anstatt nach rechts und laufe auf die Straße und dann wurde schon gehupt, weißt du, und ich, ach scheiße, guck nach rechts, lauf einfach weiter und hupt er nochmal, dann habe ich ihn erstmal einen Vogel gezeigt, ich war schon auf der Straße, jetzt zurückzugehen, dann bringt ja auch nichts. Na, also schön hier den Linksverkehr nicht beachtet. War ein bisschen meine Schuld, aber wie gesagt, ich war ja schon halb auf der Straße, was will ich da zurückgehen? Das bringt ja nichts. Dann ein kleines Negativ, was ich gesehen habe. Mir ist ziemlich am Anfang schon habe ich gesehen, dass da auf Zeitungen umsonst gibt. Ja? Die stehen da in so einem kleinen Kästchen, da kann man sie rausnehmen. Das machen auch viele. Aber auf der Strecke, wo ich gelaufen bin, da sind so viele Zeitungen einfach auf der Straße rumgeweht worden vom Wind. Die wurden einfach irgendwie rausgeweht aus diesen Halterungen oder, also das war, fand ich echt. Und dann war da ein armer Mann hier, der so die Straße gekehrt hat und der hat die mit so einer Zange, die sie immer benutzen, da hat er so einzeln aufgelesen und der Wind, da hat die jedes Mal weggeweht. Und ich, also sowas, fand ich echt ein bisschen auch Papierverschwendung, es waren saumäßig viel, das muss ich sagen. Das hat mir so ein bisschen übel aufgestoßen, sag ich mal. Ja, und dann so ein kleines Highlight. Ich war dann beim Stadion, hab mir das so ein bisschen angeguckt, hab ein bisschen Fotos gemacht und dann bin ich wieder zurückgelaufen und dann war in so ein Riesenpark und dann war vor mir so eine Läuferin. Ich laufe da so, aber die hat sich dann nicht überholen lassen. Sag ich, ja gut, dann bist du mal bis 15, dann ich, okay, dann löst du mal 5. Dann habe ich sie endlich überholt und dann habe ich so rechts neben mir, also ich lief im Park und parallel zu mir lief die Straße und sie lief so an einem Gehweg von der Straße entlang und die hat sich auch, also die hat sich erst recht nicht überholen lassen. Die hat mal rüber geguckt und dann ist sie so ein bisschen wieder vorgelaufen und dann ich, okay, dann halt so. Und dann bin ich halt 4,30 gelaufen und irgendwann habe ich sie dann endlich überholt, weil dann wollte sie nicht mehr und dann, ja, habe ich sie nämlich schon nochmal abgehangen. Und so viel dann nochmal dazu, dass man, ja, wenn man einen anderen Läufer sieht, dass man so ein bisschen angespornt ist, dann doch mal ein bisschen mitlaufen zu wollen. Ja. Hatten wir auch schon mal das Thema.
Da warst du aber kein Gentleman in dem
Moment. Nee, da nicht. Da nicht, nein. Konnte ich nicht. Nicht beim Laufen. Da ist sich jeder selbst der Nächste. Ja, wollen wir sagen, hier, die Deutschen, weißt du, wieder. Hätte man mal mein Wechselzone-Shirt anziehen können. Übrigens, wollte ich schon die ganze Zeit machen, das neue Wechselzone-Shirt ist einfach der Hammer. Also ich habe beide heute, das ältere und das neue, in der Hand gehalten und ich finde das neue einfach echt richtig, richtig geil. Also für diejenigen, die sich eins bestellen wollten und nichts gemacht haben, ja, habt ihr Fehler gemacht.
Könnt ihr bestimmt nochmal.
Ja, genau. Meldet euch. Wir nehmen euch mit in die Liste. Judy, so viel von meinem London-Trip. Irgendwelche Fragen? Es war cool.
Ja, also wir haben ja schon im Vorfeld, ne, so ein bisschen drüber geschnackt und so weiter. Du hast ja auch schon einige Bilder auf Strava gestellt, gerade so das mit Arsenal-Stadion und so. Das fand ich cool. Ja, das fanden meine Jungs auch sehr cool. ja, hört sich nach einem guten Urlaub an.
Ja, für diejenigen, die es so ein bisschen so im englischen Fußball bewandert sind, ich habe Alexandre Lacazette, an dem bin ich vorbeigelaufen. Also ich habe das mal gar nicht realisiert, ich bin an irgendeinem Typen vorbeigelaufen und guckt dann so hoch und er grüßte jemanden hinter mir, weißt du, und ich guck dann, natürlich guckst du die Person dann an und ich habe den so anguckt, ich, irgendwie kommt dir das Gesicht bekannt vor. Bin natürlich erstmal weitergelaufen und dann bin ich so, jetzt musst du mal gucken, ob das nicht ein Arsenal-Spieler war. Das war natürlich in der Nähe vom Stadion, weißt du? Und dann habe ich so erstmal angehalten, habe erstmal hier eine Seite aufgemacht, wo die ganzen Spieler aufgenommen und dann war es so echt tatsächlich hier einer von den Stürmern von Arsenal. Und dann denke ich, ah, cool. Naja, die Chance hast du verpasst.
Ja, krass.
Naja, aber gut. Ich habe natürlich die ganze Zeit gedacht, irgendeinen Star muss man noch mal sehen, weil London ist halt London da. Aber leider, ich glaube nicht, dass wir jemanden wirklich bewusst gesehen haben, der bekannt ist. Aber was auch krass ist, wir waren 1 Kilometer von dieser Brexit-Demo, wo die Brexit-Befürworter das, weil eigentlich, muss ich dazu sagen, wir haben unser Reisepass mitgenommen, weil es war eigentlich so, dass zum 29. sollte ja der Brexit dann erfolgen und dann wären wir quasi wieder aus der EU raus. Da haben wir uns lieber mal die Reisepässe mitgenommen. Aber das hat ja alles nicht ganz stattgefunden und dann gab es halt an dem Freitag eine riesen Demo in Westminster Abbey und wir waren gar nicht so weit weg davon, wir waren wirklich, ich glaube, Luftlinie 800 Meter höchstens, ja, und wir haben nichts davon mitbekommen, gar nichts, ne? Das war echt krass, ja. Wir haben es später nur irgendwie im Fernsehen mitbekommen, es war okay, wir standen eigentlich direkt davor und also nichts gesehen, keine Plakate und gar nichts, also, ne. So ist das. Riesenstadt. Aber cool. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und der London-Marathon kommt bald. Aber kommen wir vom London-Halbmarathon zu einer anderen Distanz. Und zwar Halbdistanz. Ja, die Halbdistanz, die mittlere Distanz, 70.3, wie man sie auch nennt. Es ist ein Thema für viele. Es ist eine der beliebtesten. Würdet ihr sagen, die beliebteste Distanz? Thomas? Adrian?
Ich würde sagen, ja.
Definitiv ist es.
Also zumindest für unter denen, sag ich mal, die das Ganze schon so ein bisschen ehrgeiziger angehen. Klar, ne, als Einsteiger guckst du natürlich erstmal Richtung Sprintdistanzen. Deswegen ist das mit Sicherheit erste Wahl für die meisten Einsteiger. Aber ich denke, wenn du schon eine Weile Triathlon machst, ist so die Mitteldistanz wahrscheinlich einfach die mit Abstand beliebteste.
Warum nicht die Olympische? Die ist so eigentlich so. Die Olympische
ich,
halt.
Ich finde, die Olympische ist vielleicht, ja, da musst du schon mal richtig rankeulen, ne? Also das ist, also die Erfahrung, also das, was ich so sehe, so bei anderen, mein Werdegang war da ein bisschen anders, aber also es ist halt Sprintdistanz und dann gibt's, ne, so ein bisschen so reinzuschnuppern und dann ist es aber ganz schnell die Halbdistanz. Hin und wieder ist es die olympische Distanz jetzt auch in Vorbereitung auf die Mitteldistanz dann aber. Nicht als jetzt, jetzt ein ja, Highlight, sage ich mal, oder so. Ich glaube, die Olympische wird da etwas stiefmütterlicher behandelt. Also es gibt sehr wenig, glaube ich, Age-Grouper, die sich da wirklich explizit darauf vorbereiten.
Ich finde, olympische Distanz ist meistens dann so wirklich in Verbindung mit Ligastarts, ne? Also wenn
genau.
Du das als Team antrittst.
Ja. Wenn wir jetzt von Age-Grouper sprechen, dann ist es, ja, wie gesagt, vielleicht als Vorbereitung für irgendeinen Wettkampf, aber ansonsten halt Liga, ja, wie der Thomas sagt. Aber wir sind da jetzt so, schon sehr tief in dem Thema, ne? Haben wir jetzt gar nicht irgendwie erwähnt, dass wir uns eigentlich so die Halbdistanz als unser Hauptthema für heute ausgesucht haben, neben natürlich Lukas London Trip, was auch sehr interessant war, weil ich weiß nicht, wie es euch ging, aber so das Thema spuckte mir schon etwas länger in den Kopf. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es was, um da jetzt nochmal so ein bisschen drüber zu schnacken. Denn ich finde die Halbdistanz eine sehr interessante und ist in der Zeit, wo ich Triathlon richtig, ne, sage ich mal, so ambitioniert betrieben habe, war es auch definitiv meine Lieblingsdistanz. Von allen Triathlons habe ich die meisten, sind auf der Mitteldistanz, die ich gemacht habe. Da habe ich auch meine besten Erfolge ich finde sie einfach cool. Das ist so ähnlich wie beim Halbmarathon beim Laufen. Das ist auch so eine coole Distanz, die man einfach, ja, die man gut racen kann, sozusagen, ne? Wo du wirklich das Gefühl hast, ne, dass du da wirklich, ne, wettkämpfst, ne, und jetzt irgendwie um eine Platzierung kämpfst oder so weiter, ne? Also das so ähnlich ging es mir eine Zeit lang bei einer Mitteldistanz. Über viele Jahre war das so das Highlight in meinem Rennkalender.
Aber ist es nicht auch so, dass, sag ich mal, so die Mitteldistanz ist eigentlich so die Distanz, die man noch, die auch Fehler verzeiht, wo zum Beispiel jetzt, wie du gesagt, Halbmarathon, da kann man halt auch ein bisschen, da muss man nicht an die Kotzgrenze gehen, wie wir das hier gerne mal sagen, ja. Also ich meine, bei so einem Zehner, da musst du halt wirklich durchballern, wenn du eine gescheite Zeit haben willst. Und beim Halbmarathon, das ist dann halt doch schon, sag ich mal, eine Distanz, die auf jeden Fall machbar ist, aber auch nicht jetzt unbedingt die ganze Zeit straight gehen musst. Ja? Also du kannst halt auch mal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verschnaufen. Ja? Du musst auch so ein bisschen auch mal was zu dir nehmen. Ja? Also wenn du jetzt mal eine gescheite Zeit laufen willst, dann hast du halt auch Verpflegungspunkte, wie du jetzt zum Beispiel beim Zehner. Ich glaube, ich kann mich an keinen Zehner erinnern, wo ich überhaupt mal was getrunken habe, weil da ballerst du einfach nur durch.
Thomas?
Ja, also es kommt immer ein bisschen drauf an, das ist jetzt schon eigentlich relativ, relativ weit gesehen, ne? Wenn du so einen Wettkampf machst, unter dem Gesichtspunkt, wie du sagst, dass du den wirklich auch racen willst, ne, dann ist, denke ich, auch bei einer Mitteldistanz, wenn du ein schneller Mitteldistanzler bist, dann läufst du den Halbmarathon nachher nicht weniger oder groß weniger im Anschlag, als in den Solo-Halbmarathon laufen würdest. Also da bist du, denke ich, schon körperlich ähnlich gefordert. Ne? Und klar, nicht bei dieser Kurzgrenze, aber da hat jetzt auch nichts mehr mit entspannt Laufen zu tun. Ne? Aber nichtsdestotrotz denke ich, das, was du sagst, ist halt ein Punkt. So eine Mitteldistanz, ne, da kommt man schon immer irgendwie durch. Also da, selbst wenn viel schief geht, kommt man normalerweise eigentlich immer noch ganz gut ins Ziel. Das sieht zum Beispiel bei einer Langdistanz schon ganz anders aus. Ne? Da kann schon so viel schief gehen, dass das ein sehr unangenehmer Tag wird. Ne? Das ist bei einer Mitteldistanz, die verzeiht halt auch viele Trainingseinheiten, die zwischendurch vielleicht mal ausgefallen sind. Ne? Das ist was sich einfach schon viele, viele zutrauen. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so die erste Distanz, die so ein bisschen dieses Ironman-Label trägt, ne? Was, denke ich, auch so ein großer Faktor ist für viele, weil da halt schon so ein bisschen vom Feeling her so ein Hauch Langdistanz mitschwingt. Ne? Also man ist schon in einem großen Rennen mit drin.
Ja, das zum einen und ja auch zum anderen. Ne? Also jetzt von der Von der Dauer, ne? Also ich sag mal, so ein ambitionierter Age-Grouper, der, ja, gut, je nach Strecke, ne? Also das variiert natürlich, ne? Wenn du jetzt eine schwere Strecke hast mit vielen Höhenmetern, dann kann es auch schon was ich deutlich über 5 Stunden sein, aber so auf einer flachen Strecke, da bist du jetzt irgendwie schon irgendwie ja, unter 5 Stunden, aber so gute 4 Stunden irgendwie unterwegs. Und ja, das ist jetzt nichts, was du jetzt irgendwie so, ja, wie eine Sprintdistanz, ne, in einer Stunde fertig, zack, und dann fährst du heim. Das ist, da musst du schon drauf vorbereiten. Das ist auch schon ein bisschen was Größeres, ne? Und die Leute legen da auch so ein bisschen Wert drauf, da jetzt irgendwie auch so ein bisschen, ne, was zu erleben, ne? Also, so wie der Ironman, halt so ein Abenteuer. Und für manch einen ist auch schon so eine Mitteldistanz so ein erreichbares Abenteuer. Und auch diesbezüglich auch, ja, so wie du sagst, du machst Dankbares, weil so eine Mitteldistanz findet man irgendwie auch immer, auch wenn der Wettkampf nicht so gut gelaufen ist. Ja, von daher.
Und man muss ja trotzdem sagen, es macht ja, also, ne, es ist halt ein Triathlon, es macht diesen ganzen Triathlon-Reiz, den hast du ja auf jeden Fall, ne? Du musst vorher schwimmen, was für viele Überwindung ist, ne, mit vielen anderen gegebenenfalls irgendwie. Massenstart, na gut, den gibt es heute nicht mehr so viel, aber halt, ne, dieses Hemmnis Schwimmen hast du dabei, du sitzt auf dem Rad, bist da lange unterwegs und du hast halt nachher deinen Lauf. Ich würde halt sagen, was rein von der Wettkampfbelastung her ist zum Beispiel ein Marathon wahrscheinlich schon der anstrengendere Wettkampf, wobei das Training zum Beispiel jetzt für eine Mitteldistanz deutlich fordernder ist, weil einfach zeitintensiver als für einen Marathon. Ne? Also die Vorbereitung ist schon härter, aber der Wettkampf selber ist dann am Ende des Tages nicht so hart oder hängt einem zumindest nicht so lange nach, was auch ein ganz angenehmer Nebeneffekt ist. Weil, ne, so wie du sagst, Mitteldistanzen kann man halt auch ein paar mehr machen. Ne? Ich meine, es gibt auch Leute, die laufen jede Woche einen Marathon, aber gut, die Beispiele gibt es
immer. Ausnahmen gibt es immer,
ja. Ja. Ja, ich, für mich persönlich war auch die Mitteldistanz immer die Distanz, die ich gerne mal machen wollte. Und jetzt auch immer noch als Ziel habe, wenn ich jetzt irgendwann mal mit den Marathons fertig bin, will ich auf jeden Fall irgendwann mal einen machen, weil das ist einfach auch so ein, ja, auf jeden Fall der erste Step für eine weitere Geschichte vielleicht, wo man auch mal einen Ironman machen will. Und ich denke, ich werde, glaube ich, niemals einen Ironman machen, ohne davor eine Mitteldistanz gemacht zu haben. Und ich finde, es gibt auf der Welt gesehen auch saumäßig viele coole Mitteldistanzen. Ich finde auch eigentlich coolere, also es gibt viel mehr coolere Mitteldistanzen als Ironman selber. Gesehen. Da hat man doch meistens noch den Vorteil, dass man halt nicht unbedingt zweimal dieselbe Runde fährt.
Ja, wobei das ja erst so in den letzten Jahren eigentlich so dieser Boom angefangen hat. Ich weiß nicht, Adrian, da bist du ja wahrscheinlich noch ein bisschen besser drin, aber ich sag mal, zu deiner Zeit, in Anführungsstrichen, da war ja noch nicht so viel mit 70-3-Rennen. Nee. Also jetzt vor allen Dingen auch unter dem Ironman-Label. Ja, ja. Ne? Da war das eigentlich...
Da gab es eigentlich so gut wie gar nichts. Ne? Also 70-3 Wiesbaden war so das erste Ding hier eigentlich. Ich weiß gar nicht, wann ist denn Wiesbaden ins Leben berufen worden? War das 2007?
So 2005.
Oder sowas, ja, vielleicht. Ja, sowas um den Dreh. Ja. Ne, so irgendwas zwischen 2005, 2006, 2007. Weiß ich gar nicht mehr. Und das war so, da war, Kraichgau gab es auch, aber Kraichgau war glaube ich, unter gar keinem Label. Dann war es, glaube ich, unter den Challenge-Label und dann irgendwann unter jetzt Ironman. Aber gab es jetzt eigentlich auch schon, also Kraichgau gibt es eigentlich auch ganz lange. Leider war ich nie in Kraichgau, hat sich irgendwie bei mir nie so ergeben. Hatte ich zwar auch so auf dem Schirm, aber irgendwie habe mich dann immer für andere entschieden. Aber so im Großen und Ganzen, was es früher mal gab und die ein oder andere gibt es ja immer noch, gibt es ja so kleinere, ne, so von so kleineren Triathlonvereinen organisierte Mitteldistanzen, da in der Zeit, als ich noch in Remscheid gewohnt habe, sehr gerne beim Treespeed Marienfeld, bei dem Hasewinkel-Triathlon, da war ich 5 Jahre in Folge hintereinander, war ich bei der Mitteldistanz dort, also das war meine absolute Lieblingsdistanz, flach wie ein Tisch, schnelle Distanz, Zu der Zeit war auch noch Bundesliga-Rennen dort. Da habe ich noch Stefan Vukovic und Lothar Leder gegeneinander kämpfen sehen bei Bundesliga-Rennen. Also es war schon eine coole Zeit. Ich meine, Andreas Bücherer war auch mal dabei. Also das war schon ganz cool. Das war damals großes Ding. Und ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf diese Episode habe ich mal geguckt, gibt es dieses Rennen überhaupt noch? Und ja, es gibt es tatsächlich. Und ich glaube, die haben jetzt, glaube ich, mittlerweile deutlich über 20 Jahre auf dem Buckel. Also es gibt so ein paar schöne kleine, und darauf stehe ich eigentlich noch viel mehr, ne, als so auf diese Ironman und Challenge Label, wobei es da natürlich ganz klar auch sehr, sehr coole Events gibt. Aber auch so diese kleine, die haben auch was für sich und sind da auf jeden Fall auch mal eine Reise wert, mal daran teilzunehmen. Und so in Hessen gibt es auch noch was, so die ein oder andere, die es auch schon eine Ewigkeit gibt, aber leider verschwinden sie nach und nach, ne? Irgendwann, glaube ich, ist der finanzielle Aspekt ein bisschen zu groß.
Aber es wird Mitteldistanz wird auch sehr, sehr oft halt mit den Ironman 70.3 halt in Verbindung gebracht und ich glaube, die haben es auch so zum Stück weit mit nach vorne gebracht.
Ja, nach vorne gebracht, ich habe vielleicht ein bisschen populärer gemacht, aber wenn du jetzt irgendwie Triathlet bist dann und jetzt in den Rennkalender guckst, dann man hat schon so ein paar Sachen so auf dem Schirm, also zumindest sowas bei mir. Klar, jetzt ist es in erster Linie natürlich dann irgendwie Ironman oder Challenge, aber ja, wie gesagt, also es gibt noch so die ein oder andere Veranstaltung, die dann gar kein Label hat, aber trotzdem auch noch gut besucht wird. Ja, das auch.
Ja, Thomas, noch was?
Ja, es ist ja auch so ein bisschen zuschauerfreundlicher, ne? Also trotzdem auch selbst bei den Profis irgendwie in 4-Stunden-Rennen muss man sich auch erstmal angucken, aber das ist noch so eine Zeit, die kriegt man noch überbrückt jetzt im Vergleich zu so einem Ironman, wo ja dann auch gerne mal 8 Stunden oder länger Zuschauen angesagt ist, ne? Oder sei es nur, wenn man als Begleitung mit dabei ist. Ist dann halt nicht ganz so aufwendig. Ja,
vor allem, wenn man so ein bisschen aus der Nähe auch kommt und vielleicht, ich kenne das noch aus Wiesbaden, da war der Adrian ein paar Mal am Start, ich glaube zweimal, und da war ich ja mit dabei und dann später ist auch seine Frau mit dazugestoßen, wo er dann vom Rad kam und da das ist ja dann, im Halbmarathon ist ja dann eher die kürzere, sag ich mal, Variante und da ist man halt oft auf einer, ich glaube, was war es, 10 Kilometer Strecke oder so oder 5 Kilometer und dann läuft man ein paar Mal vorbei und das ist dann halt auch immer ganz angenehm, als jetzt 8 Stunden, ja. 4 Stunden auf dem Fahrrad da schon allein zu verbringen.
Also 4 Stunden auf dem Fahrrad wäre schon, also für einen Age-Grouper schon eine gute Zeit. Beim Ironman ist es meistens länger.
Ja, also ja, ich habe jetzt einfach, bin so ein bisschen von den Profis ausgegangen, weil da einfach wenn du jetzt beim Ironman gesehen hast du dann natürlich so ein bisschen Unterhaltung. Ja, ich meine, man kennt es ja von Frankfurt, ja, also wenn man jetzt nicht unbedingt irgendwo an der Strecke von dem wo ist es, Bad Vilbel, steht, an dem Berg, ist man vielleicht irgendwo schon am Römer oder auf der Laufstrecke und da wartet man eigentlich auch kurz oder länger und man hat natürlich auch so ein bisschen am Römer selber so ein bisschen so die Übertragung, da kann man ja gucken, aber im Grunde genommen wartet man eigentlich da wirklich nur drauf, dass die Ersten kommen, dann kann man da ein bisschen sich so die Zeit vertreiben und dann wartet man, bis so die Leute zumindest kommen, die man anfeuert und ja, im Grunde genommen ist das einfach auch ein Tagesevent, das muss man schon mal sagen, gerade für viele Age-Grouper und das bei der Mitteldistanz eher nicht so.
Aber wo du gerade sagst, so von wegen Profis und zugucken bei den Profis, das ist auch so ein Punkt, den ich an der Mitteldistanz eigentlich ganz cool finde. Das ist ja so der Punkt, wo sich dann eigentlich die Kurzdistanzler und die Langdistanzler oft treffen und dann so ein bisschen unter sich ausbetteln, wer der Bessere ist. Ne? Weil es sind schon im Grunde, eigentlich kann man fast sagen, zwei verschiedene Sportarten, Langdistanz-Triathlon und Kurzdistanz-Triathlon. Und deswegen ist so die Mitteldistanz eigentlich immer ganz spannend, weil dann so die beiden Athleten der verschiedenen, Sportarten, wenn man so will, aufeinandertreffen. Ist immer ganz witzig. Ja. Ja.
Gut, sonst noch Anmerkung zu dem Thema?
Ja, Thomas, also ich habe mich jetzt als Mitteldistanz-Fan geoutet. Wie ist es bei dir?
Ja, ich finde es auch geil.
Aber ist es auch so die Distanz, die du am liebsten machst? Oder so von Sprint bis Ironman, welche wäre jetzt deine Lieblingsdistanz?
Ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, dass ich nur noch eine machen könnte, dann wäre es wahrscheinlich wirklich die Mitteldistanz. Aber ich mache unheimlich gerne Sprintdistanzen, weil es auch mal geil ist, einfach komplett Vollgas zu geben. Mitteldistanz ist halt sowas, da habe ich noch das Gefühl, dass ich ein Rennen machen kann. Und Langdistanz, ne, also da mache ich halt kein Rennen mehr, da will ich vernünftig durchkommen. Hat aber trotzdem seinen ganz eigenen Reiz. Ne? Also das ist halt, hat so. Ja, so jedes Seins, aber rein jetzt unter sportlichen Gesichtspunkten, also für mich persönlich, muss ich sagen, ist Mitteldistanz eigentlich so das Interessanteste im Moment. Ja.
Geht mir genauso. Also kann ich glatt so unterschreiben, auch so mit dem Feeling auf der Ironman-Distanz. Ne? Das hat einen ganz anderen Flair, ne? So von vornherein jetzt irgendwie. Ja. Aber.
Da ist halt Iron Man ist für mich halt, also auf meinem Niveau, der pure Kampf gegen einen selber. Ne? Also
Ja,
da hast
definitiv,
du,
ja.
kannst du alles andere ausblenden. Auf Sprint und Mitteldistanz sieht das anders aus. Da guckt man schon so ein bisschen, so zumindest im AK-Bereich, wo man da landet und versucht da möglichst gut, ja, gut durchzukommen.
Ja.
Aber ne, das im Iron Man interessiert mich das gar nicht. Da interessiert mich einfach nur,
Da schaut man gar nicht so,
gesund.
wer ist da so dabei in der Altersklasse, gell? Da geht es einfach nur darum, ins
Nee,
Ziel zu kommen.
eher im Gegenteil. Ne? Da hast du dann auf der Strecke, triffst du dann halt Leute, mit denen du zusammen leidest. Und
Genau.
das ist überhaupt kein Gegeneinander mehr. Ne? Also das ist kein Wettkampf im eigentlichen Sinne, sondern das ist einfach nur ein ja,
Wettkampf gegen sich
gemeinsamer
selbst.
Wettkampf, wenn man so will. Ja.
Ja. So, Lukas, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann. Ja, geht's auch bald auf die Mitteldistanz, wenn du jetzt so das Abenteuer Marathon ja hinter dich gebracht hast.
Ich sag mal so, wenn ich einen Marathon in einer gewissen Zeit laufen kann, nee, also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwann muss ja auch mal ein bisschen mit den Marathons zumindest auf eine Zeit hinlaufen vorbei sein. Das Thema begleitet mich so ein paar Jahre, das weißt du ja auch. Und ich habe auch die ganze Zeit schon Bock, mal wieder was anderes zu machen, gerade mal einen Triathlon wieder zu machen. Bei den Staffeln, da juckt es dann ja doch ein so ein bisschen. Und ja, ich würde halt auch gerne, sehr gerne mal irgendwann mal eine Mitteldistanz endlich mal gemacht haben. Und deswegen, ja, wird dann nach dem Marathon das mein nächstes Ziel sein.
Und man muss ja auch sagen, was ich auch an der Mitteldistanz eigentlich ganz cool finde, da gibt es halt auch echt schon Unterschiede. Ich sag mal, ein Marathon ist ein Marathon, mehr oder weniger. Klar gibt es da auch die Extreme. Du kannst auch einen Marathon als keine Ahnung, Weinmarathon laufen, wo du dann an den Verpflegungsstellen nur Wein trinkst oder durch die Berge. Aber bei einer Mitteldistanz, da gibt es halt allein schon, wie die Radstrecke ausfällt. Das macht das ganze Rennen so unterschiedlich. Ne? Also, ob es jetzt, keine Ahnung, ein Kurs wie Wiesbaden ist oder ein Kurs wie Rügen. Das sind halt zwei Rennen, die kannst du schon überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und das macht es dann auch wieder so interessant, auch bei verschiedenen Veranstaltungen zu starten, finde ich. Ne? Weil du halt ja, überall unterschiedliche Herausforderungen hast. Beim Marathon, ob du den jetzt im Endeffekt in Hamburg läufst oder in Berlin läufst, die Herausforderung ist die gleiche. Ne?
Eben, ja. Da hat man auch wirklich viel und man hat auch, ja, also es gibt natürlich auch schöne Marathons, die man laufen kann, aber das sind ja halt auch mehr so ein bisschen Stadtmarathons und das beim Mitteldistanzen hast du auch, denke ich, eine coole Abwechslung bei gewissen Strecken und es gibt ja halt auch, wie du sagst, gibt es ja auch im See, im See sag ich, doch im See gibt es auch, aber ich meine, gibt ja auch im na, immer.
Im Meer.
Im Meer, danke.
Mehr und
Schwimmen.
Schwimmer.
Und das ist halt auch wieder sowas, wo ich denke,
Ja.
da freue ich mich echt Bock, so mal im Meer zu schwimmen. Und das ist halt, ich finde es selber, wenn du jetzt im Urlaub mal ein bisschen im Meer rumplanschst, also ich kann es mir echt schwer vorstellen, da ein bisschen dann
Da
Rennen zu
kannst du
bestehen.
Glück haben, kannst du aber richtig
Ja,
Pech haben.
genau das.
Ja.
Kannst du beim, hier, Swimrun, aber auch beim Ötelö, wenn du da zur
Ja,
richtigen
natürlich.
Zeit.
Ja, alles, was mit Wasser zu tun hat, ne, es wird dann irgendwann. Kann's ja richtig unberechenbar irgendwann werden. Ja, das ist so, ja.
Ja, gut, dann würde ich das Thema mal hinter uns lassen. Wir haben eine Hörerfrage, beziehungsweise Adrian hat eigentlich eine gestellt, weil sie zum größten oder eigentlich komplett an ihn ging, muss man da doch schon fairerweise sagen. Soll ich es mal vorlesen oder
Ja, liest du vor und dann beantworte ich sie, sonst.
Soll ich sie dann komplett vor? Oder
das zu?
Wenn ich zu viel vorlese, unterbreche mich einfach und dann kannst du ja die Frage, weil es sind mehrere Fragen einfach auch. Du weißt ja auch.
Ja, liest die einfach vor.
Alles klar.
Und ich gehe dann auf die Fragen ein.
Hallo Adrian, kannst du mal erklären, wie man bei deinen Läufen aufzeichnet und schließlich, ich musste vielleicht sagen, das Thema war Every Single Street. Hallo Adrian, kannst du mal erklären, wie man diese Läufe aufzeichnet und schließlich alle die einzelnen Läufe zu einer Heatmap zusammenfügt? Wie geht man Step by Step vor? Soweit ich das verstanden habe, zeichnest du mit Strava auf, aber dann, als weitere Fragen stellt sich mir das Problem als Bewohner einer Landesgemeinde mit einzelnen weit getrennten Ortsteilen und viele Wirtschaftswege zwischen Feldwegen ist mir nicht klar. Gehört jegliche befestigte Weg dazu oder nur Straßen mit Namen? Und was ist mit Bundesstraßen, die nur eine Nummer tragen oder gar eine Autobahn ohne nebenliegenden Straßen? Was gehört also alles auf den Laufplan und was darf, soll, muss man weglassen. Beste Grüße und viel Erfolg beim Zickzackrennen, de Gunner. Oder wie wir aus wie wir Londoner sagen, de Gunner.
Ja gut, also es waren ja mehrere Fragen. Ich versuche mal so Stück für Stück die zu beantworten. Und zwar, die Aufzeichnung läuft bei mir über meine Garmin-Uhr, ne, dann Garmin Connect zu Strava. Die von Gunnar angesprochene Heatmap, die ist ja dann bei Strava. Die macht das ja alles automatisch. Aber was mir halt an der Heatmap nicht gefällt, ist, ne, wie der Name sagt, es ist eine Heatmap. Je länger du die Strecken läufst oder je öfter du die Strecken läufst, umso sichtbarer wird das, ne, umso irgendwann wird das ja richtig rot und so, wenn du eine Strecke vielmal läufst. In meinem Fall ist es aber nicht so, weil ich laufe ja jede Strecke nur einmal und dann ist es so hellblau und je näher du gehst, umso blasser wird das sozusagen. Ne? Von Weitem sieht das ja noch ganz, ganz cool aus, aber das gefällt mir halt nicht so bei Strava. Ich mache Folgendes. Zum einen habe ich eine Landkarte von Gießen, wo ich nach den Läufen dann tatsächlich mit dem Edding so oldschool-mäßig die Strecke nachzeichne, damit ich weiß, ne, was habe ich alles so schon so geleistet und so. Das ist mittlerweile schon bei mir schon fast zu so ein Ritual geworden, wenn man das so machen nennen kann. Das macht ja auch richtig Spaß. Das ist ja auch so das Ganze an dem SS-Projekt. Ne? Das sind so viele Kleinigkeiten, die da jetzt irgendwie sich so gefunden haben und die das Ganze jetzt irgendwie rund machen. Ne? Jetzt irgendwie im Vorfeld der Strecke zusammenstellen oder im Nachhinein die nochmal abzeichnen. Bin ich wirklich so gelaufen, wie ich das geplant habe und so weiter. Also es gehört irgendwie zu dem ganzen Projekt für mich dazu, ne? wie das Laufen da an sich. Und dann habe ich eigentlich von einem Hörer von uns, von dem Heiko, Grüße nach Berlin und vielen Dank nochmal, einen Tipp bekommen. Es gibt eine Website, die heißt gotoes.org. Die setzen wir vielleicht in die Shownotes. Und die fügt die Strava GPX-Dateien zusammen. Und das habe ich schon mal ausprobiert gehabt. Und das ist viel besser sichtbar, ne? Also jetzt bei den Heatmap von Strava, ne? Und das würde ich dann halt eher nutzen, aber relevant ist es für mich im Endeffekt nur am Ende, ne? Um das große Ganze zu sehen. Jetzt im Vorfeld, wie gesagt, also mit meiner Landkarte, mit meinem Edding nachzeichnen und so, da bin ich ganz gut im Bilde, wo ich gerade bin und so weiter, oder beziehungsweise was ich schon alles gemacht habe und was steht vor mir. Deshalb so dieses Zusammenfügen und so, das ist es am Ende irgendwie dann vielleicht von Bedeutung. Zu der nächsten Frage, was gehört alles dazu? Also für mich gehört jede Straße und jeder Weg mit Namen, der gehört ganz klar dazu. So in dem Fall von Gunnar, wo er dann halt fragte, Wirtschaftswege und Ähnliches nicht, würde ich sagen, weil dann wird es irgendwann wirklich total unübersichtlich. Ne? Und ich bin ja auch bei mir hier in dem kleinen Ort, wo ich mal im Vorfeld einfach mal so zur Probe alle Straßen abgelaufen bin, da führen auch ein paar Straßen in den Wald. Ne? Und ich meine, und in dem Wald ist es auch so eine Waldautobahn, ne, wie man es halt nennt. Und da könnte ich eigentlich auch weiterlaufen. Aber irgendwann muss es ja enden. Ne? Also jeder, ja, sag ich mal, asphaltierte Straße mit Namen, das gehört ganz, ganz klar dazu. Und alles andere würde ich da wirklich ausklammern, sonst verliert man da wirklich den Überblick. Bundesstraßen und Autobahnen, die gehören für mich auf jeden Fall nicht dazu, weil ja, irgendwie. Schwierig. Ja, auf der Autobahn, also wenn du auf der Autobahn läufst, dann bist du, sitzt du, glaube ich, ganz schnell irgendwo in der Psychiatrie oder so, keine Ahnung, aber bist du auf jeden Fall ganz schnell von der Polizei irgendwie geschnappt, also das traue ich mir auch gar nicht so. Bundesstraßen finde ich auch zum Teil gefährlich. Es gibt hier in Gießen auch so die eine oder andere Straße, wo ich mir auch so ein bisschen Gedanken mache, okay, wie komme ich da jetzt rüber, weil es ist eine Bundesstraße, aber das kommt noch nicht, das kommt, so wie ich mir das so ausgerechnet habe, so ziemlich zum Schluss auf mich zu. Muss ich mal gucken, ob es laufbar ist. Ansonsten lasse ich sie aus, weil ich meine, ich will da jetzt irgendwie nicht mein Leben riskieren jetzt dafür. Ja, also ich habe schon hier als Radfahrer ab und zu mal Probleme. Deshalb so, ich glaube, als Läufer ist das auch nicht so ganz lustig. So viel dazu. Ich habe übrigens auch vor meinem Projekt auch ähnliche Gedanken gehabt, ne? Wie jetzt Gunnar, was gehört alles dazu? Und ich habe sogar mir angeschaut, wie Ricky Gates das aufgebaut hat, aber das kann man halt nicht vergleichen, ne? Weil die Infrastruktur da in Amerika eine ganz andere ist, ne? Das ganze Straßennetz und so, das ist dort so ganz anders aufgebaut, dass man das wirklich irgendwie so nicht ganz vergleichen kann. Na, also wie schon erwähnt, ja, die Straßen und Wege, die einen Namen tragen, die gehören ganz klar dazu und alles andere würde ich dann jetzt ausklammern.
Aber im Endeffekt muss ja das ja jeder für sich selber ausmachen. Gut, ich sag mal Autobahn jetzt nicht unbedingt, aber jetzt die gegebenen Umstände müssen ja auch passen. Wie du sagst, Bundesstraßen, dann irgendwie da drüber laufen, wäre dann auch ein bisschen gefährlich. Genau dasselbe hatten wir, glaube ich, nach deinem ersten Lauf, dass du dann einfach irgendwann in so einem Hochhaus, was ich meine, diese Straße, wo du quasi
dann. Ja, da bin ich ja in so ein Weg, genau, da war ich auf einmal so ein Zugang zum Haus und auf der anderen Seite halt ein Parkplatz, ne? Das sah für mich, ich meine, beziehungsweise das war ja auch beschildert, Hausnummer so und so, aber dann habe ich gesagt, nee, das macht keinen Sinn, ne? Das ist so an sich keine Straße, ne? Das ist ein Zugang zum Haus und zum Parkplatz, ne? Deshalb klammere ich die Sachen aus. Und zum anderen, die eine Bundesstraße, die ich meine, die, wobei, ich weiß gar nicht, ist das eine Bundesstraße, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall ist das jetzt eine Hauptstraße, die ist schon relativ schmal und ich kenne sie halt selbst vom Autofahren und da haben zwei Autos nebeneinander schon wenig Platz und wenn ich jetzt bedenke, da läuft jemand, dann ist das schon etwas haarig, ne? Also ich glaube, so Sachen muss man da schon irgendwie bedenken. Wenn da jetzt irgendwie ein Radweg wäre oder so, dann ist das überhaupt keine Sache, ne? Aber ich glaube nicht, dass man sich dafür jetzt irgendwie extra jetzt in Lebensgefahr irgendwie irgendwo begeben muss.
Ja, und wenn der Adrian demnächst vom Pfleger oder sein eigener Pfleger ist, dann wissen wir, dass er auf der Autobahn rumgelaufen ist.
Genau.
Gut, dann kommen wir zu unserem neuen Strava-Format, würde ich mal sagen. Und zwar haben wir uns jetzt. Oh, wieso? Thomas, der hat heute noch nicht so viel gesagt. Thomas, erzähl mal, was haben wir uns denn ausgedacht?
Ja, wir haben ja so ein bisschen die Tradition, dass wir immer die Strava-Wettkämpfe, die so in der Woche gewesen sind, durchgehen. Und jetzt haben wir uns eigentlich überlegt, dass wir vielleicht mal so die ein oder anderen Highlights mal rauspicken aus unserem Strava-Club, auf die wir mal so ein bisschen genauer schauen wollen oder die uns halt die vergangene Woche über ins Auge gesprungen sind. Sei es jetzt irgendwie durch besonders sportliche Höchstleistungen oder durch einfach verrückte Aktionen, tolle Bilder, was auch immer, kann querbeet sein, einfach das, was uns ins Auge springt, um da nochmal so ein bisschen tiefer reinzugehen in so ein paar Aktionen. Und da ist uns diese Woche der Florian Mehre aufgefallen, der den Vital Ultra Trail gelaufen ist. Und zwar ist der Vital Ultra Trail ist ja im Grunde eine ich hoffe, ich gebe es jetzt nicht ganz falsch wieder, eine Art Gruppenlauf, Gruppenwanderung ohne Wettkampfcharakter. Also es ist eine geführte Gruppe, die da unterwegs ist. Das Ganze geht über, ich glaube, 64 Kilometer oder 61 Kilometer ist das offizielle Distanz. Also auf seiner Strava-Distanz sind es 63,79 Kilometer und hat insgesamt 2100 Höhenmeter. Ist also eine krasse Geschichte. Und da hat er jetzt in seiner Gruppe 9 Stunden 43 Minuten für gebraucht. Und das ist doch mal, denke ich, auf jeden Fall eine genauere Betrachtung wert.
Definitiv. Ist schon richtig, richtig eine krasse Story. Und das hat er just heute gemacht, ne? Also heute Samstag, den 6. April, der war heute genau. Da. Herzlichen Glückwunsch für diese klasse Leistung. Das muss man definitiv so sagen. Und Lukas, ich weiß nicht, ob du das jetzt auf Strava betrachtest oder gesehen hast, aber das ist ja gar nicht weit von dir.
Genau, ich habe es gerade aufgemacht, weil ich dachte, Vita, das sagt mir was. Und dann bin ich aber draufgegangen. Ja.
Also das ist gar nicht so weit von Montabaur. Also eigentlich ein Katzensprung.
Also nee, meine Freundin hat da früher gewohnt, bevor wir zusammengezogen sind. Und ich arbeite da in der Nähe.
Ach ja.
Ja, und diese Strecke da unten, die kenne ich sehr gut. Da waren wir öfters auch mal essen, da kann man ganz gut essen auch. Aber wenn man sich seine, Höhenprofil anguckt, ja, so sieht es ja ungefähr auch hier aus. Also es ist halt Westerwald und da gibt es halt Haufen krasse Steigungen und
Also das Profil ist ja ein ziemlich heftiges Sägeblatt, aber so richtig heftiges Sägeblatt. Ja. Da gibt es kein Stück, was jetzt irgendwo flach ist. Es geht entweder über Koch oder über Gründer. Und das die ganze Zeit. Ist schon heftig, ja.
So sieht's aus.
Ja. Und dann auch viele, viele schöne Bilder reingestellt. Kann man sich auch mal angucken. Da kriegt man so ein bisschen Eindruck davon, wie es da in der Gegend aussieht und was für ein Profil die Strecke da gehabt hat.
Ja, auf jeden Fall von uns. Wir ziehen unseren Hut vor Florian, seiner Leistung und auch seiner Mitwanderer.
Genau, und es ist ja auch eigentlich eine ganz schöne Sache. Muss ja nicht alles immer ein Wettkampf sein, dass das in Form von so einer Wanderung klingt so ein bisschen falsch für so einen 61 oder 64 Kilometer Lauf, aber ja, geführter Gruppenlauf trifft es, glaube ich, dann besser. Muss ja nicht alles immer im Wettkampfformat sein. Das ist, denke ich, auch eine schöne Geschichte.
Ja. Ich habe mir gerade so gedacht, diejenigen, die hier genannt werden, können sich auch gerne melden und uns eine E-Mail oder eine Sprachnachricht, wie sie es gerne wollten, gerne dazu was schreiben, wenn sie möchten. Fänden wir auf jeden Fall, glaube ich, sehr cool. Judy, dann würde ich doch den Thomas noch gerade mal bitten, weiterzumachen mit, du hast doch noch mal die Ergebnisse von den Profis rausgesucht.
Ja, beziehungsweise eine Sache, ich meine, wir wollen ja trotzdem noch auf den ein oder anderen Wettkampf eingehen, zumal ja diese Woche, also wir sind ja jetzt, heute haben wir Samstag, das heißt, wir sind einen Tag früher dran als normal, deswegen haben wir nicht ganz so viele Wettkämpfe jetzt bei uns im Strava-Club. Aber zumindest war heute der Xterra in Schleiden, wo zumindest der Adrian ja schon
schlechte Erfahrung
selber
ja, schlechter jetzt schlechte nicht, aber harte gerade im Laufen. Ja.
Ich wollte gerade sagen, er hat gelitten, aber ich glaube, gefallen hat es ihm trotzdem.
Ja. Die Strecke, die Radstrecke ist Radstrecke ist echt sagenhaft. Also die hat mir richtig gut gefallen. Ja.
Ja, es ist eigentlich auch ein Wettkampf. Ich hatte mir fest vorgenommen, dieses Jahr da selber zu starten, aber nächstes Jahr dann ganz bestimmt. Aber was ich oder der Adrian dann dieses Jahr nicht gemacht haben, hat aus unserem Strava-Club der Pascal Felten gemacht und auch gar nicht so schlecht. Ist da insgesamt 16. geworden, 6. in seiner AK. Dazu auch noch herzlichen Glückwunsch.
Auf jeden Fall. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also man hört nur Hartes von der Strecke. Ich habe nur einen Teil davon gesehen und vielleicht ist ja nächstes Jahr die Wechselzone da am Start.
Genau. Und ansonsten dann gehen wir von den harten Strava-Athleten zu den dann weniger harten Profis, denn die waren ja auch noch aktiv, sogar heute schon. Denn heute war schon der 70-3 in Oceanside in Kalifornien. So traditionell eigentlich immer der erste, sag ich mal, etwas größere 70-3-Wettkampf außerhalb von Ozeanien, wenn man so will. Wo halt viele der bekannten Leute ihren Saisonauftakt geben. Dieses Jahr leider ohne das Aufeinandertreffen von Lionel Sanders und Jan Frodeno, die eigentlich beide da starten wollen, aber beide relativ kurzfristig abgesagt haben. Aber nichtsdestotrotz war immer noch ein relativ hochkarätiges Feld am Start, also mit zum Beispiel Ben Canute, Rudolphe von Berg, Adam Bowden, Tyler Reed waren ja einige Top-Athleten der 70-3-Distanz am Start. Und gewonnen hat das Ganze dieses Mal Ben Canute in einer Zeit von 3,49,25, sehr knapp vor Rudolphe von Berg mit 3,49,37. Also tatsächlich nur 12 Sekunden haben die beiden getrennt. Ja, schon ganz, ganz spannend gewesen. Und bei den Frauen hat Daniela Rief oder Rüff, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht.
Rief, so wie du möchtest, Rüff.
Ja, macht, glaube ich, auch jeder so ein bisschen anders. Hat ihren Saisonauftakt gegeben, dieses Jahr auch viel früher, als sie das letztes Jahr gemacht hat. Und ja, da, wo sie startet, ist sie eigentlich normalerweise auch die haushohe Favoritin und ist ihrer Favoritenrolle auch deutlich gerecht geworden, hat mit ungefähr 5 Minuten Vorsprung vor Holly Lawrence und Ellie Salthouse gewonnen.
Ja. Ja, also es kam Daniela Rüff und dann kam Lawrence, Salthouse und Findlay und Jackson eigentlich schon ziemlich dicht hintereinander, ne? 14:06, 16:41, 17:27, 18:23. Also hinter Daniela Rüff war das schon ein spannendes Rennen. Davor, also hat sie schon ziemlich dominiert, wie eigentlich immer. Ja. Und eine 2:17er Bikezeit habe ich jetzt so gerade mal so verglichen mit den Männern, ist die 5 beste Zeit bei den Männern. Mit Justin Meltzer hat 2:17 auch gefahren.
Ja. Und man muss ja auch sagen, sie holt es ja auch momentan dann wirklich beim Biken raus, weil im Schwimmen hat sie einen leichten Rückstand gehabt und beim Laufen hatte sie auch,
war sie auch nicht die
schnellste Laufzeit. Ne? Also war sie auch 2 Minuten langsamer als die schnellsten Damen. Ja. Aber auf dem Rad natürlich momentan außer Konkurrenz. Ja,
wie immer eigentlich. Ja. Ja, das kann man definitiv so sagen.
Aber warten wir mal, was Laura Philipp da dieses Jahr zu leisten imstande ist.
Aber ich hab dieses Jahr, wo wir gerade jetzt so bei den deutschen Frauen sind, so ein bisschen Hoffnung in Anne Haug. Irgendwie weiß ich nicht, aber irgendwie denke ich mir, die könnte dieses Jahr richtig kommen. Und ich glaube, Laura Philipp könnte ihr da auch gut tun, ne? dass die auch jetzt da ist und die auch vielleicht zusammen in also jetzt in Frankfurt nicht, aber auf Hawaii starten, weiß ich nicht, mal schauen. Also, aber ich glaube, Anne Haug könnte was reißen dieses Jahr, so über die Saison hin.
Ja, wir haben ja einige, also aus deutscher Sicht, einige heiße Feuer bei den Frauen. Ist ja auch so, das ist so ein bisschen untergegangen in letzter Zeit, wobei ich mich jetzt auch selber wieder oute, dass ich den Namen auch wieder vergessen habe. Anja Beranek ist ja auch wieder am Start unter neuem Namen.
Mhm. Die habe ich jetzt auch vergessen.
Startet morgen in Südafrika.
Ja. Apropos Südafrika, das wird natürlich auch ein heißes Rennen morgen. Da ist ja auch so ein hochkarätiges Feld. Da darf man echt gespannt sein und live übertragen wird es auch. Kann man sich mal reinziehen bei dem Startefeld.
Auf jeden Fall. Und auch immer, allein von der Location immer,
ja, das auch, ja.
tolle Bilder da aus Südafrika, immer an der Küste lang, das ist schon schwer beeindruckend. Ja. Ja, und ansonsten, wie gesagt, dadurch, dass wir heute einen Tag früher als gewohnt sind und die meisten Rennen immer erst sonntags stattfinden, sind wir an der Stelle relativ schnell durch mit dem Wettkampf gestehen.
Genau, nichtsdestotrotz, morgen startet ja auch der Patrick Lange auf der Halb. Laufdistanz, also Halbmarathon, beim Berliner Halbmarathon. Ja, und des Weiteren sind ja auch viele ja, befreundete Podcaster und andere Hörer
Befreundete
und
Mitcaster mit
ja,
Henning in Hannover.
genau, der Henning, die LLE-Jungs sind in Bonn unterwegs und ja, da auch viele Bekannte. Wir wünschen euch allen auf jeden Fall viel, viel Spaß und Glück. Vor allem drücken wir in Henning die Daumen, den wir ja dann demnächst auch hier hören, weil sein Jahreshighlight kurz bevorsteht. Darauf, ja, viel, viel Glück. Wir drücken dir die Daumen, dass es packst.
Definitiv. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende der Sendung angelangt.
Ja.
Es sei denn, ihr habt noch irgendwas, aber ich denke, wir haben jetzt alles durch.
Ja, soweit alles durch. Nächste Woche ist ja auch der Thomas mit einem Wettkampf am Start.
Da schauen wir mal, was das gibt.
Ja, jetzt geht Schlag auf Schlag mit Wettkämpfen. Die Saison beginnt.
Ja,
Ja.
genau.
genau.
Judy, dann schließen wir mal die Sendung und von mir aus schön weiterlaufen.
Ja, ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.